seit Himmelfahrt und wir können uns ja schon wieder auf Pfingsten freuen und auf die Gebetswoche. Also wenn das keine Reklame für die Gebetswoche war, die Alireza gemacht hat, dann weiß ich das auch noch nicht. Mit dem Thema Hingabe, weil ich glaube, Hingabe ist etwas, was wir immer mehr noch verstehen können, wo Gott uns immer noch mehr Offenbarung geben möchte. Aber zunächst erstmal zu Ostern. Am Tag seiner Kreuzigung hat Jesus ja am Kreuz hängend gesagt, es ist vollbracht. Er hat den Weg zum Vater frei gemacht, weil er stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen ist. Ein für alle Mal hat er für alle Menschen das Opfer gebracht. Und danach heißt es wörtlich, danach übergab er seinen Geist. Weder Tod noch Teufel konnten ihn überwältigen, konnten ihn brechen, sondern er hat es ganz bewusst und freiwillig getan. Der Vater hätte ihn jederzeit aus der Situation rausholen können. Und deswegen sagen wir beim Abendmahl auch nicht, Christi Leib aus Liebe für dich gebrochen, sondern Christi Leib aus Liebe für dich gegeben. Wieso? Natürlich, seine Beine wurden gebrochen, aber erst nachdem er tot war. Der Tod hat nicht das Entscheidende gebracht, sondern er hat überwunden. Ein wichtiger Unterschied. Der Teufel hätte absolut nichts ausrichten können, wenn es nicht Jesu Weg gewesen wäre und wenn er da nicht eingewilligt hätte. Und natürlich wusste er, was wir auch gesungen haben, 3 Tage würde er im Reich des Todes sein, auferstehen, danach den Jüngern immer wieder begegnen, sich bezeugen und dann wird er auffahren und sich zur Rechten des Vaters setzen. Am Kreuz übergab er seinen Geist. War das vielleicht das Vorspiel auf die spätere Ausgießung des Geistes zu Pfingsten? Ich finde das einen total spannenden Gedanken. Er übergab seinen Geist und zu Pfingsten gab es die Ausgießung des Heiligen Geistes. Leider ist das nicht mein Thema heute. Im Johannesevangelium, vor allen Dingen in den Kapiteln 14 bis 16, wird ganz doll beschrieben, wie Jesus die Jünger vorbereitet auf sein Weggehen. Er sagt, ich werde gehen, aber ich werde euch ein Tröster, ein Beistand, ein Lehrer lassen. Er wird sie nicht alleine zurücklassen und in Johannes 16, 7 sagt er sogar, es ist gut für euch, dass ich gehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand, Tröster, Helfer, alles Synonyme für den Heiligen Geist, nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, werde ich ihn zu euch senden. Der Heilige Geist kommt also, nachdem Jesus gegangen ist. Er ist es, der tröstet, der ermutigt, der in alle Wahrheit führt, der bei uns ist, der auch uns kühn werden lässt. Und unmittelbar vor seiner Himmelfahrt gebietet Jesus den Jüngern, wartet auf die Verheißung des Vaters, wartet auf den Heiligen Geist. Johannes hat mit Wasser getauft, ich aber werde euch in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist taufen. Und dann, ihr werdet in Vers 8 die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird und meine Zeugen sein. Und genau diese Ausgießung des Heiligen Geistes, die feiern wir zu Pfingsten. Seitdem wohnt der Heilige Geist in uns allen, die wir ja zu Jesus gesagt haben. Er ist derjenige, der uns Offenbarung gibt, uns in alle Wahrheit führt, unser Freund und Lehrer ist. Und er wohnt nicht nur in uns, sondern er ruht auch auf uns. Wenn wir ihn darum bitten, die Werke zu tun, die er zuvor vorbereitet hat. Er ruht auf uns, damit wir Reich Gottes bauen können. Damit, ja, Reich Gottes sich verbreitet, dass die gute Nachricht der Welt in die Welt hinausgetragen wird. Dann können auch wir auf einmal kühn werden, wie Petrus, der erst so ein bisschen ängstlich war, aber nach Pfingsten, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, dass er danach eine Predigt gehalten hat, nach der sich 3000 Leute bekehrt haben. Von jetzt auf gleich, der hat das nicht nur trainiert, sondern das ist der Heilige Geist, der Dinge sofort anders machen kann. der den größten Angsthasen total mutig machen kann, der einen Introvertierten reden lassen kann, der aber auch noch so viel mehr kann. Der Heilige Geist kann von jetzt auf gleich alles verändern. Er kann aber noch viel mehr. Und ich finde, es ist so toll. Er ist auch derjenige, wo wir sagen, wo er ist, da ist Freiheit. 2. Korinther 3, 17. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und natürlich freuten sich die streng gläubigen Juden über ihre neue Freiheit, da sie ja sich bemüht haben, alle Gebote penibels zu halten. Und Jesus all diese Gebote in einem zusammenfasst. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen und den Nächsten wie dich selbst. Und selbst die gesetzestreuesten Juden, die ja zu Jesus gesagt haben, mussten nicht länger diese ellenlangen Vorschriften halten. Was man wann wie genau zu tun hatte, was man essen durfte, in welcher Kombination man essen durfte, sondern sie konnten in dieser neuen Freiheit leben. Wie zum Beispiel am Sabbat war ja genau festgelegt, wie viele Schritte man gehen durfte und es war auch genau definiert, was Arbeit war. Weil das war ja strengstens verboten. Aber diese Juden durften sich freuen über dieses neue, freie Leben in Christus, wo auf einmal Barmherzigkeit und Gnade über dem Gesetz stand. Und wo es auch um ein Miteinander ging, über das eigene Recht hinaus. Und der Predigttext steht im Römer 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Es ging nicht länger um Essensvorschriften, sondern hier sagt Paulus, Reich Gottes ist viel mehr. Aber erstmal die Frage, was ist denn überhaupt Reich Gottes? Ist Reich Gottes ein Territorium, ein Gebiet, ein Land, in das wir einziehen? Nee. Reich Gottes ist überall da, wo Jesus ist, wo der Heilige Geist ist. Reich Gottes ist in mir und in dir, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast. Die Fülle des Reiches wohnt in uns. Reich Gottes will sich ausbreiten, will immer nach weiter gehen, will nach vorne gehen, will zu den Seiten gehen. Reich Gottes ist das, was über Essen, über Trinken, über das fröhliche Leben, was ja durchaus auch seine Vorzüge hat, hinausgeht. Reich Gottes ist eine ganz andere Dimension, die uns durch den Glauben dort hineinführen kann. Aber weder Gnade noch die Freiheit sind ja einfach freischwebend, sondern sie orientieren sich immer an Jesus. Freiheit orientiert sich an ihm, die Freiheit in ihm. Worin zeigt sich Reich Gottes? Zum Beispiel in Gerechtigkeit. Die meisten von uns wissen, in Jesus Christus sind wir gerecht. Nicht aus uns heraus, sondern weil wir seinen Kreuzestod in Anspruch genommen haben, hat er uns von der Macht der Sünde und von den Sünden befreit. Weil er es ist, sind wir es auch. So weit, so gut. Aber wie läuft das praktisch in unserem Leben ab? Wenn wir zum Beispiel das überhaupt nicht so sehen, weil wir gerade wieder Fehler gemacht haben, weil wir versagt haben, weil wir alles andere als uns ja heilig benommen haben. Wenn unser altes Leben uns wieder diese Fratze zeigt, nach dem Motto, du neues Leben, haben wir doch eben gesehen. Niemals. Und als wenn dieses alte Leben so tut, als wenn es wirklich lebendig ist, als wenn es noch vollkommen lebt. Neue Kreatur in Christus? Du doch nicht. Ich doch nicht. Was tust du, wenn du das Gefühl hast, die Gerechtigkeit kommt dir abhanden? Hinlaufen zu Jesus, super Idee. Aber was dort machen? Um Vergebung bitten, auch eine gute Idee. Wir kommen zu Jesus, bitten ihn um Vergebung bis zum nächsten Mal, bis wir wieder gefallen sind. Dann das gleiche Spiel, aber es wiederholt sich. Was sonst noch? Bibel lesen, beten, zur Gebetswoche kommen. Alles super Ideen, aber wenn das nicht alles zieht, was dann tun? Weil es könnte ja sein, dass unsere Bemühungen nicht zum Ziel führen. Als wenn es fast im Gegenteil so aussieht, je mehr wir uns bemühen, umso näher und enger klebt die Sünde und die dummen Angewohnheiten an uns. Weil wir auch noch im Laufe der Zeit sensibler für Sünde geworden sind und immer mehr unsere Hilflosigkeit merken. Ich glaube, dass eins der wichtigsten Dinge ist, dass je mehr wir spüren, dass wir im Schlamassel stecken, dass wir uns in seiner Liebe bergen. Liebe bergen ist ja nichts Passives. Das geschieht so, ich sitze hier und dann kommt die Liebe auf mich zu. Sondern Liebe bergen bedeutet, ich gehe zu seiner Liebe hin. Ich gehe ganz aktiv in seine Nähe, gerade dann, wenn ich mich unwürdig fühle. Weil was machen wenn wir uns unwürdig fühlen? Wir machen das, was jeder normale, nicht-christliche Mensch macht. Weglaufen. Weil mich nicht geliebt, mich nicht unwürdig zu fühlen, bedeutet Scham. Und aus Scham geht der natürliche Mensch in Distanz und sagt, wenn ich dann besser drauf bin, wenn ich das mehr unter meinen Füßen habe, dann näher ich mich Jesus. Dann öffne ich mich wieder Menschen. Dann gehe ich in den Gottesdienst, dann gehe ich in Gemeinschaft, dann werde ich wieder erzählen, wie es mir geht. Aber das ist nicht Gottes Weg. Gottes Weg ist, dass wir genau in dem Augenblick, wo wir es am wenigsten verdient hätten, wo wir uns am wenigsten danach fühlen, zu Jesus hingehen und sagen, ich brauche mehr deine Liebe. Das gilt für alles. Ob wenn wir Angst haben, dann sage ich, Jesus, ich danke dir, dass deine Liebe stärker ist als meine Angst. Das gilt für Ärger, für alles. Ich danke dir, dass deine Liebe stark ist. Und das ist aktiv, das reinnehmen. Gerade wenn wir es vermasselt haben, ist Gott da. Erlaube, dass Gott in diese deine dunklen Stunden kommt, in diese Situationen, die dir so unangenehm sind, die dir von peinlich sind, die dich schmerzen. Und du sagst, Jesus, du darfst da reinkommen. Ich mache die Tür für dich auf. Deine Liebe reicht aus, damit du mich heilen kannst. Deine Liebe ist stärker als alles andere, als wie ich mich fühle, als was andere über mich gesagt haben. Wir brauchen nichts anderes als seine Liebe in diesen unwürdigen Situationen, weil er würdig ist. Und zu verstehen, dass wir gerecht in ihm sind, bedeutet nicht, dass wir gerecht gehandelt haben, sondern dass wir in ihm es sind. Weil auch unsere Heiligkeit ist kein Zeichen unserer guten Taten, sondern unserer Zugehörigkeit zu Jesus, die wir nicht verlieren. Nur weil wir gefallen sind, wenn wir fallen. Und ich merke immer wieder auch ich brauche es immer wieder, mir das zu sagen. Ich danke dir, dass ich gerecht bin. Ich danke dir, dass ich geliebt bin, dass es nichts gibt, was zwischen uns steht. Gerade wenn wir in Schwierigkeiten sind, gerade wenn wir das Gefühl haben, Mann, jetzt ist das schon wieder passiert. Gerade dann, der Teufel ist der Entmutiger und der Heilige Geist ist der Ermutiger. Ein Riesenunterschied. Und es ist wichtig, dass wir uns immer wieder ermutigen lassen. Er will uns so viel geben. Und manchmal denke ich, wir glauben, wir müssen erst das und das und das noch hinkriegen, bevor Gott das machen kann. Nein, in diese dunkelsten Stunden, in diese dunkelsten Ecken, erlaube seine Liebe reinzunehmen, aktiv. Gerechtigkeit scheint, oder die Offenbarung seiner Gerechtigkeit scheint offenbar die Voraussetzung dafür zu sein, dass wir auch immer tiefer diesen Frieden und die Freude, von der Paulus hier redet, erfahren können. Erst nochmal zu Frieden. Wer konnte schon mal nicht schlafen, weil er Sorgen gehabt hat? Weil er sich von den Problemen den Schlaf hat klauen lassen? Ich bin schon mal eine Person. Und ich kenne dieses Nicht-Schlafen-Können mehr, als mir lieb ist. Und auch wenn ich das weiß, durch meine Gedankenkarussells komme ich voraussichtlich keinen Schritt weiter. Kennt ihr das? Ihr überlegt euch nachts eine richtig gute Lösung, wo ihr denkt, das ist es, Mann, Heiliger Geist, hast du mir eine richtig tolle Weg gegeben. Und morgens denkt ihr, sag mal, wie kommt ihr denn da drauf? Nach dem Motto, meine Idee war das nicht. Meistens können wir uns das nämlich sparen. Ich denke manchmal, ich müsste Zeit sparen machen und mehr schlafen. Aber was bedeutet denn zu sorgen? Sich zu sorgen. Sich zu sorgen bedeutet, über die falschen Dinge nachzudenken. Ich muss mal ganz kurz gucken. Eine Frau, von der ich sehr viel gelernt habe, die sagt in so einer Situation immer, überlege, was du anderes denken musst, damit du wieder im Frieden bist. Also wenn es auch mit Gewalt in die Richtung nicht weitergeht, überlege, was du anderes denken musst. Gottgemäß denken musst, nicht der Situation im natürlichen denken musst. Und was ich auch schön finde, auch im Psalm 1 und in vielen anderen Psalmen steht, wenn wir diesen Frieden nicht haben, wirklich im Wort Gottes einzutauchen, über seinem Wort Gottes nachzudenken, Tag und Nacht, aber auch zu brüten. Jetzt ist ja Brutzeit gerade. Und ich finde das so toll. Was macht so ein Vogel? Der sitzt so lange auf dem Ei, bis das Küken schlüpft. Und ich denke manchmal, Mann, ich bete einmal 5 Minuten, dann denke ich schon, wenn ich groß gut bin, 10 Minuten oder eine Viertelstunde oder auch 10-mal. Aber brüte ich so lange über dem Wort Gottes, bis die Lösung schlüpft? Ich weiß nicht. Ich kann das noch lernen. Ich möchte das lernen, wirklich über dem Wort Gottes zu brüten. Es so ernst zu nehmen, dass es mich verändert. Stell dir mal vor, ich würde so lange beten, bis ich wirklich diesen Frieden auf einmal spüre. Dieser Frieden, welcher höher ist als alle Vernunft. Der nicht erst da ist, wenn das Problem vorbei ist, sondern wenn der Frieden in der Situation kommt. Aber das kann das Gedankenkarussell stoppen. Und da wir alle unterschiedlich sind, brauchen wir auch unterschiedliche Worte. Aber ich danke dir, dass deine Gnade heute da ist. Ich danke dir, dass du der Friedefürst bist, dass du mich durchtragen wirst, dass du zu mir reden wirst, dass du durch mich reden wirst. Ich danke dir, dass deine Herrlichkeit auf mir ruht. Ich bemühe mich, das morgens gleich zu machen, bevor ich in den Tag starte, weil wenn ich erstmal im Tag bin, könnte es zu spät sein. Aber so wirklich aufzuwachen, mit dem Bekennen, wer er ist und wer Jesus in meinem Leben sein will und dass seine Gerechtigkeit in mir lebt, das Reich Gottes in mir lebt, das Frieden in mir lebt, dass all das, was ihn ausmacht, in mir lebt und zutage kommen will. Es ist ja nicht so, oh, das ist so versteckt. Ich weiß auch nicht, warte mal, wo ist denn nochmal der Frieden? Nein, der Friede will sich ja Bahn brechen, dass andere es merken und aber auch, dass ich das merke. Ich danke dir, dass dein Frieden in mir lebt. Und dass auch wenn es um mich herum stürmt, dieser Frieden inmitten des Sturms da ist. Frieden ist auch Anwesenheit einer Person. Welcher Person? Vom Heiligen Geist. Weil der wohnt ja in mir, der wohnt in dir. Frieden ist die Anwesenheit seiner selbst in mir. Er ist immer da. Ob ich versuche, das Problem zu lösen, oder ob ich sage, ich kann es nicht, ich habe keinen Frieden, ich habe keine Lösung, ich weiß es nicht, aber du weißt es und du wirst es durch mich hindurch machen. Auch wenn ich vielleicht irgendwo hingehen muss, auch wenn ich was klären muss, auch wenn ich was regeln muss, aber ich danke dir, dass dein Frieden da ist Und wie Jesus sagt, mein Frieden gebe ich euch, mein Frieden lasse ich euch. Nicht wie die Welt ihn kennt. Es ist ein Frieden, der unabhängig ist von Dingen. Und dann steht da auch noch Freude im Heiligen Geist. Ich finde Freude toll. Mir macht es Spaß, mich zu freuen. Und ich denke immer, oh, was ist das erholsam, sich freuen zu können. Ich kann euch gar nicht erzählen, über was ich mich manchmal freue. Denn denke ich, das sind solche Kleinigkeiten. Kein Schwein, ich meine, kein anderer Mensch würde sich darüber freuen. Dann denke ich, bin ich mit so wenig zufrieden? Nein, ich habe beschlossen, ich finde es toll, mich zu freuen. Über die kleinsten Sachen. Nein, sage ich nicht. Und natürlich kann man an diesem dummen Spruch festhalten und zu sagen, nicht, wie heißt das nochmal, nicht geschimpft ist genug gelobt. Nach dem Motto, nachher hebt der noch ab oder freut sich noch zu früh. Aber Freude ist ja Teil unserer Geschöpflichkeit und wie viel mehr Teil des Heiligen Geistes. Frucht des Heiligen Geistes. Wenn wir sie nicht zulassen, stell dir vor, da ist was in dir drin und das will raus. Und dann sagst du immer, nee, Freude, Mensch, das ist Mädchenkram. Ich bin Mann. Ich übertreib jetzt mal. Ich bin einfach nicht so emotional wie du. Nein, die Freude will aus jedem raus. Aus dem Mann, aus der Frau, aus dem Kind, aus dem Kreis, aus jedem. Stell dir mal vor, die Freude wohnt in dir. Was würde das bedeuten für deinen Alltag? Da wird sich ja vielleicht einiges noch ändern. Das Schlimme ist, meistens kommt die uns abhanden und wir merken das gar nicht. Das ist immer, Schritt für Schritt wird es ein bisschen grauer. Oh, das Leben ist wirklich schwer, es ist wirklich kein Ponyhof. Aber dann zu merken, weg mit dir. Ich danke dir, dass die Freude in mir lebt. Und die Freude können wir auch aktiv in unser Leben reinholen. Und da ist Paulus, dieser Freudebote, unser dickes Vorbild. Da kann ich sagen, ich wüsste, ob ich den Philipperbrief, könnte ich sowieso nicht schreiben, den sogenannten Freudenbrief, der ihn aus dem Knast, aus dem Kerker herausgeschrieben hat. Und der immer wieder sagt, freuet euch und abermals sage ich euch, freuet euch. Jesus hat die Möglichkeit, uns in diese Freude zu bringen, auch wenn wir traumatische Erlebnisse gehabt haben, auch wenn wir so lange in Schwierigkeit stecken. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und auch wenn manchmal Dinge passiert sind in unserem Leben, wo wir sagen, ja, die können nur vernarben, aber lass nicht zu, dass die Vergangenheit deine Gegenwart stört. Dass die Vergangenheit dich misstrauisch macht, dich vorsichtig macht, dich zurückhaltend macht, weil all das dämpft, das, was raus will. Der Heilige Geist wohnt mit allem in dir. Die Liebe will raus, die Freude will raus. Stattdessen sagen wir, nee, das geht nicht. Meine Erfahrung, ja, die Erfahrungen sind ja meistens auch wirklich nicht schön, sind schmerzhaft, dauern lange. Aber Gott ist stärker, seine Liebe ist stärker. Und in der Bibel haben wir ja ganz viele Freudenvorbilder. Natürlich haben wir auch Leute, die gesagt haben, ehrlich, ich steig aus. Jona, der gesagt hat, auf Wiedersehen. Wir haben so viele Vorbilder. Und eins steht hier. Aber erlaube nicht, dass diese Freudenvorbilder, andersrum, mach aus der Ausnahme keine Regel. Weil du einmal eine schwere Zeit hast, weil du zweimal eine schwere Zeit hast, weil du vielleicht fünfmal eine schwere Zeit hast oder das ganze Leben geprägt ist von Komplikationen. Aber die Freude wohnt in dir. In Gesprächen sage ich manchmal, such dir 5 Sachen aus, über die du dich am Tag freuen kannst. Die müssen unter 5 Euro sein. Zu Anfang ist das immer so, was soll das denn sein? Und dann sage ich zum Beispiel, wenn du an der Ampel stehst und die Ampel ist rot, kannst du ja mal dir den Himmel angucken, mal riechen. Wir sind so gewohnt zu sagen, ja, da hinten ist irgendwie was Tolles, da hinten ist die Lösung, da hinten ist das Tolle. Nein, Leben ist jetzt. Leben ist jetzt und jeden Tag, wo wir nicht in dieser Fülle leben, ist ein verschwendeter Tag. Wo wir nicht erlauben, dass dieses Reich Gottes ist ja überall da, wo wir sind. Wenn Jesus in uns lebt, ist Reich Gottes schon zu uns gekommen. Aber Reich Gottes möchte jeden Augenblick unseres Lebens in uns leben und durch uns leben, dass auch die Welt erkennt, dass Jesus in uns lebt. Reich Gottes ist nicht etwas, was irgendwo sein will, sondern wie in der Bibel steht, erst ist es ganz klein und dann wird es wie ein Baum. Reich Gottes will sich verbreitern. Hat sich dein Friedenpegel, dein Freudenpegel, dein Liebespegel, all das, was als Frucht des Heiligen Geistes im Galaterbrief steht, zum Beispiel im letzten Jahr gesteigert? Hat sich dein Freudenpegel gesteigert? Hat sich dein Liebespegel gesteigert? Interessante Fragen. Die können nur wir uns selbst beantworten. Aber ich möchte euch ermutigen, wirklich davon auszugehen, alles, was wir brauchen, wohnt in uns und will durch uns hindurch raus, will sich zeigen. Vertraue dem Heiligen Geist, dass er wirklich gesagt hat, Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Er hat alles getan. Vertraue darauf, dass jedes Problem größer ist als seine Liebe. Seine Liebe kann alles heilen, kann alles überwinden. Und auch wenn du 1, 2, 5, 10 Jahre mit einer Situation zu tun hast, erlaube keinen Tag länger, dass es dich im Griff hat, dass es dich vom Leben abhält. Denn Reich Gottes ist nicht Essen und nicht Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Amen. Ich habe ein Problem. Christoph, ganz kurz noch. Ich wollte eigentlich so einen schönen Vers sagen von Christoph Domes. Das ist nämlich der Gastprediger, der jetzt auf der Ansgar-Konferenz sein wird.